Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Rasche Rückführung gegen Ausbildung. Die Schweiz und Tunesien vereinbaren eine Migrationspartnerschaft. Keine Immunität für Christoph Blocher. Der abschließende Entscheid der Rechtskommission des Ständerates. Doch noch. Der Nationalrat sagt Ja zum Gesetz über die Umsetzung der Steuerabkommen. Und polnische Pflegekräfte als letzte bezahlbare Hoffnung für Hauspflege rund um die Uhr mit einem grossen Aber.
Ja, das ist mir völlig klar. Es ist sicher nicht legal, wie das hier funktioniert, weil die Frauen, die arbeiten einfach zu viel.
Echo der Zeit. Am Mikrofon Peter Vögeli. Die Schweiz und Tunesien haben eine sogenannte Migrationspartnerschaft vereinbart, die das Asylproblem in der Schweiz und die Ausbildung junger Tunesier regeln soll. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Bis anhin hat sich Tunesien geweigert, Landsleute, die in der Schweiz keinen Asylstatus erhalten haben, zurückzunehmen. Nun verpflichtet sich die tunesische Regierung, in einem Rückübernahmeabkommen alle Staatsangehörigen einreisen zu lassen, die die Voraussetzungen für den Aufenthalt in der Schweiz nicht oder nicht mehr erfüllen. Dies hat Justizministerin Simonetta Sommaruga an einer Medienkonferenz in Tunis erklärt. Das Abkommen ist im Rahmen einer Migrationspartnerschaft zwischen den beiden Ländern zustande gekommen, die verschiedenste Projekte beinhaltet. So will man die freiwillige Rückkehr von Tunesiern fördern oder Flüchtlinge in Tunesien selbst sollen mit Hilfe der Schweiz besser geschützt werden. In einem zweiten Abkommen verpflichtet sich die Schweiz umgekehrt, 150 jungen tunesischen Berufsleuten zwischen 18 und 35 Jahren für maximal 1,5 Jahre eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung zu erteilen. Voraussetzung ist, dass die Gesuchsteller in der Schweiz selber eine Stelle suchen und finden. Solche Stagiaire-Abkommen hat die Schweiz bereits mit 35 weiteren Staaten abgeschlossen.
Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt. Justizministerin Sommaruga wird später in der Sendung Stellung nehmen. Und nun zu den Nachrichten mit Jonathan Fisch.
Die Zürcher Staatsanwaltschaft darf ihre Ermittlungen gegen Nationalrat Blocher im Fall Hildebrand wieder aufnehmen. Das hat die Rechtskommission des Ständerats entschieden. Blocher sei in diesem Fall nicht durch die parlamentarische Immunität geschützt, auch nicht für Handlungen nach seiner Vereidigung Anfang Dezember des letzten Jahres. Laut den Parlamentsdiensten kann der Entscheid nicht mehr angefochten werden. Blocher selber will bei der Zürcher Justiz beantragen, dass das Verfahren gegen ihn aufgehoben wird, weil ein Oberstaatsanwalt befangen gewesen sei. Der Nationalrat hat im zweiten Anlauf das Gesetz zur Anwendung der Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich angenommen. Den eigentlichen Steuerabkommen hatte das Parlament bereits zuvor zugestimmt, aber das Ausführungsgesetz dazu hatte eine Mehrheit aus SP und SVP im Nationalrat abgelehnt. Nun stimmte eine knappe Mehrheit dem Gesetz zu, weil sich viele Parlamentarier der Stimme enthielten. Das Gesetz könnte noch in der Schlussabstimmung am Freitag scheitern. Kinder müssen auch in Zukunft keinen Velohelm tragen, das hat das Parlament entschieden. Der Bundesrat wollte ursprünglich ein Helmobligatorium für Kinder bis 14 Jahre einführen. Das hat nach dem Nationalrat nun auch der Ständerat abgelehnt. Seit Samstag sitzen in der libyschen Stadt Sintan 4 Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs fest. Laut neuen Meldungen wurden die 4 nun formell in Untersuchungshaft genommen, für bis zu 45 Tage, wie der libysche Generalstaatsanwalt zitiert wird. Er wirft den 4 Juristen Spionage vor. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine australische Anwältin. Sie habe verdächtige Dokumente auf sich getragen, als sie Saif al-Islam, den Sohn von Ex-Machthaber Gaddafi, im Gefängnis besucht hatte. In Griechenland warnen die Apotheker vor einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems. In einem Brief an die EU-Taskforce für Griechenland bitten sie dringend um finanzielle Hilfe, wie die Nachrichtenagentur DPA schreibt. Das Land benötige 1,5 Milliarden Euro, um Medikamente und medizinisches Material zu kaufen. Es gäbe zum Beispiel Spitäler, die kein Geld mehr hätten, um Herzoperationen durchzuführen. Nach der Zusage an die spanischen Banken, dass sie aus dem Euro-Rettungsfonds Geld bekommen würden, erwarteten alle, jetzt geht es mit den Börsen bergauf. Das war am Morgen auch so. Zeitweise legte die spanische Börse um 4% zu. Mittlerweile ist der Optimismus aber wieder verflogen. Madrid schloss 0,5% im Minus. In Mailand brach die Börse gar um 2,8% ein. Zu den weiteren Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.871 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.527 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2010 gehandelt und der Dollar zu 96,07 Rappen. Am Nachmittag wurde bekannt, dass auch Zypern bald Eurohilfe beantragen könnte. Ein Regierungssprecher sagte, niemand könne einen solchen Schritt ausschließen. Und auch der Finanzminister deutete einen möglichen Antrag an. Die Kantone Waadt und Genf planen ein internationales Zentrum für Neuro- und Simulationswissenschaften. Dort sollen neue Therapien für Nervenkrankheiten entwickelt werden. Kostenpunkt 110 Millionen Franken. Die Verantwortlichen schreiben, das Projekt könnte auch von der EU unterstützt werden. Ob sich Brüssel daran beteiligen werde, sei zurzeit noch offen. An der Fußball-Europameisterschaft hat das erste Spiel der Gruppe D begonnen. Zur Halbzeit steht es zwischen Frankreich und England 1:1. An der Tour de Suisse gewinnt der Slowake Peter Sagan nach dem Zeitfahren vom Samstag auch die heutige dritte Etappe vor dem Australier Baden Cook und dem Briten Ben Swift. Im Gesamtklassement führt weiterhin der Portugiese Rui Costa. Rafael Nadal hat als erster Tennisspieler überhaupt das French Open in Paris zum 7. Mal gewonnen. Im Final setzte sich der Spanier in 4 Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic durch. Das Wetter morgen ist es trüb und nass bei 14 bis 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen: Die Migrationspartnerschaft mit Tunesien, die Sicht aus der Schweiz und aus Tunesien.
Man hätte sich von der Schweiz eine großzügigere Haltung erwartet, eine großzügigere Geste. Angesichts von 700.000 bis 800.000 Arbeitslosen in Tunesien sind 150 Personen pro Jahr natürlich sehr, sehr wenig,
sagt Magreg-Experte Beat Stauffer. Knappes Jahr im Nationalrat. Die Steuerabkommen mit Deutschland, Österreich und Großbritannien sind fast durch. Irland gegen Spanien. Nicht wer im Fußball gewinnt, sondern wer hat Recht in Sachen Bankenrettung. Polnische Pflegerinnen in der Schweiz. Oft die einzig bezahlbare, aber illegale Lösung. Und viel besser als man denkt. Schiffscontainer als Wohnungen in Südafrika. Die Zürcher Staatsanwaltschaft darf die Rolle von Christoph Blocher in der Affäre um den früheren Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand untersuchen. Die Rechtskommission des Ständerates hat sich zum zweiten Mal gegen eine Immunität des SVP-Nationalrates ausgesprochen. Damit ist der Entscheid auf parlamentarischer Ebene definitiv. Blocher selbst hat neue Schritte gegen eine Strafverfolgung angekündigt. Dominik Meyer.
Zweimal ging der Fall Blocher-Hildebrand hin und her zwischen der Rechtskommission des Ständerats und der Immunitätskommission des Nationalrats. Heute hat die Rechtskommission einen Schlusspunkt gesetzt. Sie entschied, Christoph Blocher genieße keine Immunität. Kommissionsvertreter und SP-Ständerat Claude Janiak sagte es so.
Wir haben unsere restriktive Haltung bei der Anwendung der Immunitätsbestimmung bekräftigt.
Damit, so Janiak, habe die Zürcher Staatsanwaltschaft freie Bahn.
Sie muss jetzt warten, bis sie den formellen Entscheid vom Parlament bekommt und dann kann sie ihre Untersuchungen weiterführen.
Konkret stellt sich die Frage, ob Blocher das Bankgeheimnis verletzt hat. Es geht um zwei Ereignisse. Anfang Dezember soll sich Blocher mit einem Mitarbeiter der Bank Sarasin sowie mit dem Anwalt und Thurgauer SVP-Kantonsrat Hermann Ley getroffen haben. Dabei bekam Blocher angeblich Bankdaten von Philipp Hildebrand zu Gesicht. Ereignis 2 soll Ende Dezember stattgefunden haben. Damals soll Blocher die beiden Männer dazu angestiftet haben, die Bankdaten von Hildebrand an die Zeitschrift Weltwoche weiterzugeben. Die Immunitätskommission des Nationalrats hatte Blocher für die Vorgänge von Ende Dezember Immunität gewähren wollen, nicht aber die Rechtskommission des Ständerats. Sie will ihm gar keine Immunität zugestehen. Die Begründung von Kommissionsvertreter Janiak, Nationalrat Blocher hätte die Vorwürfe gegen Hildebrand auch im Parlament statt über die Medien öffentlich machen können.
Herr Blocher hätte problemlos, dass die ganze Geschichte im Plenum da vorbringen können und dann wären wir sehr wahrscheinlich beim gleichen Resultat gewesen dann.
Die Sicht der Ständeratskommission hat sich durchgesetzt, keine Immunität. Das sei bedauerlich, aber zu erwarten gewesen, sagt Christoph Blocher. Er wirft den Ständeräten politische Motive vor. Blocher sieht sich als Opfer einer Kampagne.
Es ist einfach eine weitere Aktion, wie kann man den Mundtot machen und wie kann man Parlamentarier, die etwas anderes sagen, als die, die an der Macht sind, mundtot machen.
Aufgeben will Blocher nicht. Er legt die komplizierten Regeln im Hin und Her zwischen den beiden Parlamentskommissionen rund um die Immunitätsfrage anders aus und will gegen die Entscheide vorgehen.
Das sind alles Dinge, die werden jetzt geprüft, ob man sie beim Bundesgericht anfechten sollte.
Die Parlamentsdienste allerdings und die beiden Kommissionen sagen, Blocher dürfe dies gar nicht. Kommissionsvertreter Claude Janiak.
Also das Bundesgericht kann er nicht gehen, das steht in der Bundesverfassung. Was er sonst noch machen will, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Blocher sagte heute gleich selbst, was er sonst noch machen will. Er gab bekannt, dass das Zürcher Obergericht einen Antrag von ihm teilweise gutgeheißen habe. Ein Oberstaatsanwalt trete im Fall Blocher in den Ausstand, weil sich dieser in einem Pub öffentlich zum Fall geäußert habe. Christoph Blocher sagt, dieser Entscheid gebe ihm das Recht, Beschwerde gegen die Strafuntersuchung an sich einzureichen.
Ich verlange die Aufhebung dieser Strafuntersuchung, wie es ist. Die Staatsanwaltschaft kann dann vielleicht eine Wiederholung anberaumen, das kann sein, aber dann geht wieder alles von vorne los.
Weder das Zürcher Obergericht noch die Staatsanwaltschaft wollten sich heute zu dieser neuen Situation äußern. Klar ist nur, die Sache ist nicht abgeschlossen. Christoph Blocher wird versuchen, die Ermittlungen gegen ihn mit allen Mitteln zu stoppen.
Dominik Meyer. Und nun zu unserem Schwerpunkt. Justizministerin Simonetta Sommaruga hat in Tunesien eine Migrationspartnerschaft unterzeichnet. Wir haben es gehört. Künftig sollen abgewiesene Asylbewerber rascher und einfacher zurückgeschickt werden. Und im Gegenzug will die Schweiz jährlich maximal 150 junge Tunesier zur Ausbildung aufnehmen. Philipp Burkhardt mit Hintergründen und Einzelheiten.
Über 3000 Tunesier haben seit dem Ausbruch der Unruhen in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Kaum einer ist seither als Flüchtling anerkannt worden, doch die meisten von ihnen sind immer noch in der Schweiz. Tunesien hat sich bis anhin geweigert, abgewiesene Landsleute zurückzunehmen. Das wird jetzt anders. Justizministerin Simonetta Sommaruga hat am Nachmittag ein Rückübernahmeabkommen mit dem tunesischen Außenminister Rafik Abdesalem unterzeichnen können, wie die Bundesrätin am Telefon aus Tunis erklärt.
Wir werden wie immer zuerst alles dafür tun, dass diese jungen Menschen freiwillig zurückkehren. Dafür haben wir jetzt auch Rückkehrprojekte, die jetzt lanciert werden. Damit können wir diesen jungen Tunesiern in ihrem eigenen Land auch eine Perspektive geben. Das ist das Wichtigste. Aber selbstverständlich, wenn sie nicht bereit sind, zurückzukehren, dann haben wir jetzt auch die Möglichkeiten für zwangsweise Rückführungen, das durchzuführen. Und das ist jetzt in diesem Abkommen ebenfalls vorgesehen.
Eine Migrationspartnerschaft haben die Schweiz und Tunesien heute abgeschlossen. Eine Zusammenarbeit, wie sie bereits mit etlichen anderen Staaten besteht, so zum Beispiel mit Nigeria, Kosovo, Serbien oder Bosnien und Herzegowina. Migrationspartnerschaften sind immer ein Geben und Nehmen. Außenpolitik und Flüchtlingspolitik werden darin miteinander verknüpft. Von einer Win-Win-Situation für beide Seiten spricht das Bundesamt für Migration. Die Schweiz erhält die Zusage der Partnerstaaten, abgewiesene Asylbewerber zurückzunehmen. Dafür bietet unser Land Hilfeleistungen an. Im Fall von Tunesien werden zum Beispiel Projekte unterstützt, die Flüchtlinge in Tunesien selbst besser schützen sollen. Zugleich soll es für 150 tunesische Berufsleute im Alter zwischen 18 und 35 Jahren die Möglichkeit geben, in der Schweiz eine befristete Stelle zu bekommen, ein sogenanntes Stage von maximal 18 Monaten. Voraussetzung ist, dass die Interessenten ihre Stelle in der Schweiz selber finden. Und hier setzen auch die Kritik des hiesigen Gewerbes an. Die Motivation für einen Schweizer Betrieb, für 18 Monate einen Tunesier anzustellen, sei nicht sehr groß, erklärt der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes Hans-Ulrich Bigler.
ich sehe gewisse Schwierigkeiten, um diesen Leuten dann wirklich Arbeitsplätze vermitteln zu können.
Zudem stelle sich die Frage, ob die Tunesier das in der Schweiz Gelernte in ihrer Heimat tatsächlich anwenden könnten.
Insofern haben wir uns gefragt, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn man mit einer Unterstützung in der Berufsbildung direkt vor Ort einwirken würde.
Justizministerin Simonetta Sommaruga erwidert auf die Kritik des Schweizer Gewerbes.
Es kann sein, dass dieses Kontingent von 150 Personen maximal nicht ausgeschöpft wird. Aber wir werden diese jungen Leute unterstützen. Wir führen Gespräche auch mit der Schweiz-Tunesischen Handelskammer. Und wir gehen davon aus, dass es hier doch auch ein Interesse gibt in der Schweiz, mit der Unterstützung auch der tunesischen Diaspora, dass man solche Arbeitsplätze findet, weil das ist auch eine Investition in die wirtschaftliche Entwicklung von Tunesien.
Neu ist ein solches Stagiaire-Abkommen mit einem Partnerstaat für die Schweiz auf jeden Fall nicht. Nach Angaben des Justizdepartements hat unser Land bisher bereits 35 solche Abkommen abgeschlossen.
Die Sicht der Schweiz auf die Migrationspartnerschaft mit Tunesien im Beitrag von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Maghreb-Spezialist Beat Stauffer hat sich vor Ort in Tunesien mit dem Thema befasst. Ich habe ihn gefragt, wie wird dieser Deal in Tunesien selbst aufgenommen?
Ich denke, diese Absichtserklärung ist in Tunesien mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Man hätte sich von der Schweiz eine großzügigere Haltung erwartet, eine großzügigere Geste, vielleicht 500 oder gar 1000 Kandidaten. Angesichts von 700.000 bis 800.000 Arbeitslosen in Tunesien sind 150 Personen pro Jahr natürlich sehr, sehr wenig. Gleichzeitig hätte man sich wohl gewünscht, dass die Schweiz ein Kontingent von diesen Flüchtlingen aufnimmt, die an der libysch-tunesischen Grenze gestrandet sind. Menschen aus Somalia, Tschad, Niger und anderen Staaten, wo die Lebensbedingungen extrem schwierig sind. Und insgesamt, denke ich, ist diese Sache nicht sehr positiv aufgenommen worden.
Sie würden also sagen, die Geste ist tatsächlich etwas kleinlich?
Die Geste ist nicht sehr großzügig. Man muss sich aber vor Augen halten, dass die Schweizer Regierung hier ein Experiment eingeht, das sie noch mit keinem anderen Maghreb-Staat auf diese Weise gemacht hat. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Und es gibt schlussendlich auch einen innenpolitischen Druck in einer Situation, wo die Migranten, die Asylbewerber aus Tunesien nicht den allerbesten Ruf genießen, jetzt legal Leute aus Tunesien einreisen zu lassen.
Sie haben das Wort Experiment erwähnt. Werden die Tunesier, die in die Schweiz kommen, auch tatsächlich wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen?
Diese Projekte zirkulärer Migration sind bis heute eigentlich weitgehend gescheitert. Grund dafür ist meiner Ansicht nach in erster Linie das unglaubliche Wohlstandsgefälle, das nach wie vor herrscht zwischen Europa, auf jeden Fall Mitteleuropa, der Schweiz und Nordafrika. Die meisten Menschen, die bis jetzt auf solche Weise eine Chance hatten, ein Stipendium zu erhalten oder ein Studium zu machen, haben versucht, nachher in diesem Aufnahmeland, im Land, wo sie studiert haben, zu bleiben. Ich habe mit einem Migrationsexperten gesprochen in Tunesien und der hat die Ansicht vertreten, es brauche ganz, ganz klare Regelungen, um diese Leute nachher auch schriftlich zu verpflichten, damit sie wirklich nachher in ihre Heimat wieder zurückkehren nach der vereinbarten Zeit. Eine Möglichkeit könnte zum Beispiel sein, dass man die Eltern dieser jungen Studenten, Studentinnen unterstützen würde in der Zwischenzeit und natürlich auch, wenn sie wüssten, dass ein illegaler Aufenthalt in der Schweiz nachher Konsequenzen hätte.
Aber wäre es nicht sinnvoller, diese jungen Leute in Tunesien auszubilden mit Schweizer Hilfe?
Ich denke, man könnte vor Ort selbstverständlich sehr viel mehr ausrichten mit einem bestimmten Budget, als wenn man diese Kandidaten, Kandidatinnen in die Schweiz einreisen lässt und sie hier unterstützt beim Studium, einem Postdoc-Studium, einer Lehre, einem Praktikum. Gleichzeitig muss man aber festhalten, die Schweiz kommt nicht darum herum, gewisse kleine Fenster, kleine Breschen zu öffnen in dieser Beziehung zum Maghreb. Im Moment ist es ja praktisch unmöglich, auf legale Weise nach Europa zu kommen. Es ist sehr, sehr schwierig, hier zu studieren. Und die Schweiz kommt nicht darum herum, gewisse kleine Möglichkeiten zu eröffnen für Menschen, die sich fortbilden möchten, die hier studieren oder ein Praktikum machen möchten.
Nun ist ja zurzeit eine Übergangsregierung in Tunesien an der Macht. Wird sich diese Übergangsregierung an die Abmachung mit der Schweiz halten?
Die von Ennahda, der islamistischen Partei Ennahda, angeführte Übergangsregierung steht innenpolitisch unter starkem Druck. Es wird nicht schwierig sein, ein solches Projekt durchzuziehen, konkret umzusetzen. Ennahda zieht schon jetzt viel Unzufriedenheit auf sich. Sie wird, man wirft ihr vor, dass sie versagt in vielen Bereichen. Es ist sehr schwierig für eine solche Regierung, dass sie Hand bietet zur Rückübernahme von Asylbewerbern oder Migranten, die in Europa gestrandet sind. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass die Übergangsregierung vor den Wahlen, die im Oktober oder im nächsten März stattfinden werden, nur eine kleine Anzahl von Tunesiern zurücknehmen wird, vor allem diejenigen, die kriminell geworden sind in der Schweiz.
Sie haben es vorher gesagt, die Schweiz kommt nicht darum herum, einige Fenster zu öffnen. Wie groß ist denn der Migrationsdruck in Tunesien, ein Land, das zu den eigenen Problemen noch zahlreiche Flüchtlinge aus dem Libyen-Krieg aufgenommen hat?
Der Migrationsdruck ist immer noch riesig. Es sind ja zurzeit 700.000 bis 800.000 Menschen arbeitslos. Viele Hotels sind jetzt zu Beginn der Sommersaison noch geschlossen. Viele Industriebetriebe arbeiten nicht richtig. Vieles ist lahmgelegt. Es ist eine Frage der Zeit, wie lange das noch geht, bis es wieder zu sozialen Unruhen kommt, bis es explodiert gewissermaßen. Und da rechnen eigentlich viele Beobachter vor Ort damit, dass es schon in absehbarer Zeit trotz der besseren Kontrolle der Küste viele junge Menschen wieder versuchen werden, nach Europa zu gelangen, auch wenn sie dabei ihr Leben riskieren.
Maghreb-Kenner Beat Stauffer. Nach Bern. National- und Ständerat haben den Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich Ende Mai zugestimmt, aber dann kam es absichtlich oder unabsichtlich zu einer Panne. Der Nationalrat hat das Gesetz, das diese Abkommen umsetzen soll, überraschend und im Widerspruch zu sich selbst abgelehnt. Das hat er nun heute Abend korrigiert, allerdings ganz knapp. Elisabeth Pestalozzi im Bundeshaus, heißt das nun Ende gut, alles gut?
Ja, fast Ende gut, alles gut, muss man sagen, denn eine kleine Hürde, die gibt es noch. Am Freitag muss das Gesetz noch durch die Schlussabstimmung von National- und Ständerat und da dürfte es noch einmal spannend werden, denn das Resultat eben im Nationalrat war so knapp mit 88 zu 85 Stimmen bei 12 Enthaltungen, dass es schon noch einmal darauf ankommt, was die 12, die sich jetzt enthalten haben, am Freitag dann tun werden. Trotzdem denke ich, dürfte Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf ziemlich erleichtert sein. Sie hat fest dafür gekämpft, dass die drei Abgeltungssteuerabkommen mit Deutschland, Österreich und Großbritannien in dieser Session von National- und Ständerat behandelt werden, damit sie auf Anfang des nächsten Jahres in Kraft treten können. Nun musste sie kurz befürchten, zwar die Abkommen zu haben, aber keine gesetzliche Grundlage dafür. Jetzt hat sie beides, Abkommen und Gesetz.
Wie wichtig ist dieses Jahr?
Aus verschiedenen Gründen ist dieses Jahr also die gesetzliche Grundlage zu den Steuerabkommen wichtig. Einerseits regelt das Gesetz im Detail, wie die Steuerabkommen umgesetzt werden. Also was ausländische Kunden, die ihr Geld bis jetzt unversteuert auf Schweizer Banken liegen hatten, tun müssen, um ihr Geld zu legalisieren und wie sie es in Zukunft versteuern müssen und dennoch anonym bleiben können. Aber auch was die Banken tun müssen zur Einhaltung der Abkommen, das ist im Gesetz ganz genau geregelt. Ohne Gesetz hätte der Bund viel weniger Sanktionsmöglichkeiten gehabt für Fälle, in denen Banken oder Kunden sich nicht an die Abkommen gehalten hätten und das wäre schwierig gewesen. Und dann ist dieses Jahr auch ein sehr wichtiges symbolisches Zeichen. Vor allem an die Adresse von Deutschland, denn Deutschland hat ja dem Steuerabkommen noch nicht zugestimmt. Die linksregierten Länder, die wehren sich ganz heftig dagegen. Und mit heute kann die Finanzministerin sagen, die Schweizer Politik, die steht hinter den Abkommen, inklusive Gesetz und ein Nein zum Gesetz. Das hätte ja schon irgendwie den Eindruck hinterlassen, die Schweiz wollte das Abgeltungssteuerabkommen zwar, aber gar nicht mit voller Überzeugung.
Was sind nun die nächsten Punkte auf der Traktantenliste des Bundesrates?
Ja, mit dem Ja des Parlaments im Rücken zu Abkommen und Gesetz kann die Finanzministerin wohl auf die Unterstützung zählen, auch für künftige Abgeltungssteuerabkommen und die gibt es bestimmt. Schon morgen trifft Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf den italienischen Regierungschef Mario Monti und mit ihm wird sie ganz sicher auch über eine Abgeltungssteuer reden. Auch Griechenland hat bereits Interesse angemeldet, Schweden auch an diesem Modell und das ist nicht weiter verwunderlich, denn die Abgeltungssteuer bringt den Vertragspartnern ja ziemlich viel Geld und das können in der jetzigen wirtschaftlichen Situation diverse europäische Länder sehr gut gebrauchen.
Wie sehr hat sich also dieses Modell Abgeltungssteuer durchgesetzt?
Nun, durchgesetzt ist vielleicht noch ein bisschen viel gesagt, aber mit den drei Abkommen, die jetzt fast unter Dach und Fach sind, ist sicher einmal ein wichtiger Anfang gemacht. Wenn man bedenkt, dass das Abgeltungssteuermodell, das übrigens auf den früheren Finanzminister Hans-Rudolf Merz zurückgeht, wenn man bedenkt, dass dieses Modell lange belächelt wurde als nicht so durchsetzungsfähig, kann man schon von einem großen Schritt sprechen. Und wenn man Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf genau zuhört, hat sie mit diesem Modell der Abgeltungssteuer auch noch Großes vor. Neulich hat sie von einem Rahmenabkommen gesprochen, das sie mit der EU möchte, und sie sagt auch, die EU habe auch bereits Interesse für ein solches globales Abkommen signalisiert. Und ein solches würde bedeuten, dass man eine Grundlage hätte, mit dem theoretisch alle 27 EU-Länder nach dem gleichen Modell mit der Schweiz ein solches Abkommen abschließen könnten. Doch muss man auch sehen, bis dahin dürfte es noch ein weiter Weg sein, denn dann ganz konkret bei der Frage, mit wie vielen Ländern die Schweiz solche Abkommen abschließen sollte, gehen die Meinungen weit auseinander in der Politik und auch bei der Frage, wie denn ein solches Rahmenabkommen aussehen sollte. Kurzum, das Thema Steuerabkommen, über das in den letzten Wochen und Monaten so heftig gestritten wurde, dürfte auch noch heute nicht fertig erledigt sein.
Besten Dank, Elisabeth Pestalozzi im Bundeshaus. Es ist 19.25 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Irlands Hoffnung auf eine spanische Lösung, Polinnen als Hoffnung für die Schweizer Hauspflege, südafrikanischen Schiffscontainern als hoffentlich stabile Häuser und die Hoffnung lebt, der Blick auf den Bildschirm. Zwischen Frankreich und England steht es an der EM 1:1 unentschieden zurzeit. Die Hilfskredite der EU für Spaniens Banken haben irische Gelüste geweckt. Denn auch Irland ist bekanntlich an seinen Banken zerbrochen, die einen Immobilienboom skrupellos genährt hatten. Anders als Spanien jetzt, musste Irland vor anderthalb Jahren ein umfassendes Hilfsprogramm mit harten Auflagen akzeptieren, weil es gezielte Hilfe nur für die Banken noch gar nicht gab. Nun hofft Irland auf Erleichterungen und bleibt aus leidvoller Erfahrung skeptisch, ob Spanien aus dem Schneider sei. Aus Dublin Martin Ariot.
So begann das wöchentliche Politmagazin des irischen Fernsehens gestern Abend.
If a 100 billion euro bailout does the trick for Spain and saves its banking system, it could be relatively cheap compared to Ireland.
Wenn 100 Milliarden Euro die spanischen Banken retten könnten, wäre das billig. Irlands Banken schluckten 60 Milliarden, aber das Land sei 10-mal kleiner als Spanien. Die Parallelen sind offensichtlich. So wie Spanien musste vor anderthalb Jahren auch Irland vor den kolossalen Verlusten seiner Banken kapitulieren und die Hilfe der europäischen Partner akzeptieren. Doch die Hoffnung der Iren, das europäische Geld könnte diesmal unter Umgehung des spanischen Staates direkt in die Banken fließen, hat sich nicht erfüllt. Die deutsche Regierung hat das verhindert. Alan Ahern, ein Ökonom der Universität Galway, war vor anderthalb Jahren der engste Berater des damaligen irischen Finanzministers. Heute Morgen kommentierte er am irischen Radio.
It was a mistake, and the Irish authorities in the negotiations for the program did want the injections, the new injections into the Irish banks that were part of the program, to go directly, not to go to the Irish state.
Das sei ein Fehler gewesen. Die Iren hätten damals vergeblich um direkte Finanzspritzen für ihre Banken gebeten. Ahern bezweifelt, dass der spanische Staat diesmal besser fahre als Irland.
I remember people who buy sovereign bonds, these investors, they don't like buying risks in banks.
Wer Staatsobligationen kaufe, wolle keine Bankrisiken.
Spain has exactly the same issue now that anybody buying Spanish bonds in a way is taking a gamble on the losses in Spanish banks and that puts a lot of them off.
Spanien sei in exakt derselben Lage. Wer jetzt spanische Staatsschulden kaufe, riskiere, an Bankverlusten beteiligt zu werden. Das schrecke viele Investoren ab. Die Risikoprämien auf irischen Anleihen bestätigen das. Die Hoffnung der Iren, ihre Bankschulden auf die EU abzuwälzen, ist also vorläufig verschwunden. Doch da bleibt ein teures Ärgernis. Die 30 Milliarden Euro, die Irland in eine bereits abgewickelte Bank, Anglo-Irish, pumpen muss. Brian Hayes, stellvertretender Finanzminister, bestätigt, darauf sei das Augenmerk der Regierung jetzt gebündelt.
The question of the promissory note is really the key issue for us in terms of obtaining a better deal for the country as we try to make our debt situation more sustainable.
Diese Schuld soll wenigstens bessere Konditionen erhalten. Das könnte jährlich eine Budgetentlastung von bis zu 2 Milliarden Euro bringen und den weiteren Sozialabbau drosseln. Das wiederum würde Irlands Austritt aus der Bevormundung beschleunigen. Selbst die Deutschen wissen, dass Irland die besten Erfolgschancen hat, der deutschen Sparkur endlich einen genesenen Patienten zu bescheren. Aber niemand würde darauf sein Haus verwetten, auch nicht ein entwertetes.
Martin Ariot. Zu unserem zweiten Schwerpunkt. Die Pflege von betagten Menschen rund um die Uhr in den eigenen vier Wänden kann man sich in der Schweiz kaum leisten. Außer man stellt eine Polin ein. Für nur 1200 Franken pro Monat pflegen immer mehr Frauen aus Osteuropa Ältere und Betagte in der Schweiz, nicht selten halblegal oder schwarz. Beat Vogt hat den Alltag einer polnischen Pflegekraft in Luzern begleitet. Die Beteiligten möchten anonym bleiben und treten deshalb in unserem Beitrag unter falschem Namen auf.
Greta Wittmer, 82, pflegebedürftig. Seit Jahren wohnt sie in einer einfachen Wohnung eines fünfstöckigen Hauses in der Luzerner Neustadt. Leicht verwirrt steht sie an der Wohnungstür und blickt suchend zu ihrer polnischen Betreuerin.
Wo ist denn meine Tasche?
Ja, deine Tasche ist im Zimmer. Bitte,
lass deine
Tasche.
Also, danke.
Freundlich ist die alte Frau. Immer wieder erstaunt über alles, was man ihr erklärt. Denn ihre Demenz lässt es sie gleich wieder vergessen. So wie sie auch vergisst, wer bei ihr in der Wohnung im Nebenzimmer lebt.
Ich weiss doch nicht mehr. Mein Mutter kam vom Ausland, wo wir gewachsen sind. Für eine kurze Zeit. Sie kommt, sind wir gegangen.
Die erste Hilfe aus Polen blieb 3 Monate. So lange, wie es das Gesetz ohne spezielle Bewilligung erlaubt. Dann kam Iwona Nowak. Nun kocht sie, wäscht, putzt und ist immer da, wenn die 82-Jährige etwas braucht.
Mir ist nicht streng, nicht harte Arbeit. Das ist normal.
Die zierliche Frau mit den kurzen grauen Haaren lächelt. Anders sei es höchstens nachts.
Schwer ist, wenn kennst nicht schlafen gut. Ja, wenn ich schlechte Wetter, Frau auch nicht können gut schlafen. Und danach bei meinem Zimmer oft Besuch machen.
Diese nächtlichen Besuche zehren an den Kräften. Aber Iwona Nowak beklagt sich nicht. Sie ist hier, um Geld zu verdienen und ist stolz auf ihren Lohn.
1000 Euro.
Dies sei gutes Geld. 3-mal mehr, als sie in ihrer Heimat verdienen könne. Gutes Geld für sie, aber verboten wenig für die Schweiz. Sie hätte für ihre Arbeit neben Kost und Logis mindestens 2500 Franken zugute, sagt der Normalarbeitsvertrag für Haushaltshilfen. Doppelt so viel also, wie sie tatsächlich erhält. Das weiß auch Susanne Wittmer, die Tochter der Betreuten.
Ja, das ist mir völlig klar. Es ist sicher nicht legal, wie das hier funktioniert, weil die Frauen, die arbeiten einfach zu viel.
Obwohl die Arbeitsbedingungen eindeutig nicht sauber sind, Susanne Wittmer und auch die polnische Betreuerin machen sich nicht strafbar. Illegal arbeitet die Vermittlungsagentur, weil sie den Mindestlohn nicht einhält und die Betreuerin in der Schweiz nicht anmeldet. In diesem Fall ist es eine undurchsichtige Firma, auf welche Susanne Wittmer im Internet gestoßen ist. Sie habe ein ungutes Gefühl dabei gehabt, doch eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung zu Schweizer Bedingungen hätte ihr Budget bei weitem gesprengt. Und da sei sie vor der Entscheidung gestanden, auf diesem Weg eine Betreuerin engagieren oder die Mutter ins Pflegeheim schicken.
Und dort habe ich einfach die ganze grosse Schwelle. Weil gerade bei Demenzkranken sagt man, man sollte sie möglichst in ihren eigenen vier Wänden lassen, solange das irgendwie geht.
Bei ihrer Mutter geht es nur noch, wenn auch nachts ständig jemand bei ihr ist. Jetzt also Iwona Nowak. Ihr Glück ist, dass sich die Familie nicht an den knallharten polnischen Arbeitsvertrag hält und ihr viel Freizeit lasse, was sie rege ausnütze.
Ein bisschen spazieren. Und viele Kirchen ich schon besuche. Auch hier sind verschiedene und wunderbare Kirchen. Schöne, ja. Und gehe, wie ist, kostenlos.
Möglich wird das, weil die Familie die Mutter an 3 Tagen in die Tagesstätte für Demente schickt. An solchen Tagen hilft Iwona Nowak beim Anziehen.
Ich muss selber anlegen, da Kopf.
Langsam. Muss hier gut. Ja, jetzt genau muss anziehen. Oh, 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 prima. Ja, jetzt ist gut.
Und dann kann sie etwas ausspannen, bis ihr Arbeitstag um 6 Uhr abends wieder beginnt.
Es dürften mehrere tausend Betreuerinnen sein, die wie Ivona Novak in unserem Beitrag in der Schweiz arbeiten. Und manchmal stellen die Betreuungskräfte selbst wiederum Frauen aus der Ukraine an, um für ihre Familien in Polen zu sorgen. Exakte Zahlen über osteuropäische Pflegerinnen in der Schweiz gibt es nicht. Vermittlungsagenturen finden sich im Internet zuhauf, aber viele Anbieter halten sich nicht an die Gesetze. Ganz anders will es nun die Caritas Schweiz machen. Sie lanciert ein Angebot, welches den Pflegerinnen faire Arbeitsbedingungen garantieren soll. Und natürlich hat das seinen Preis. Nochmals Beat Vogt.
Die private Rund-um-die-Uhr-Betreuung ist ein neueres Phänomen. Dass sie zunehmend gefragt ist, habe in erster Linie mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, sagt Expertin Sarah Schilliger von der Universität Basel.
Da ist die Tatsache, dass die Schweiz eigentlich ein Land ist, das sehr stark auf familiale Pflege beruht, also dass sehr viele Frauen vor allem Gratisarbeit leisten in der Familie, bei der Betreuung. Und diese Arbeit, diese Gratisarbeit der Frauen steht nicht mehr so selbstverständlich zur Verfügung.
Denn die Erwerbstätigkeit der Frauen hat zugenommen. Die Angehörigen haben weniger Zeit und gleichzeitig wächst das Bedürfnis vieler älterer Menschen, möglichst lange zu Hause bleiben zu können. Hier setzen die Internetangebote aus Osteuropa an, mit Preisen, die deutlich günstiger als ein Heimaufenthalt sind. Doch bei Angeboten, die insgesamt, also inklusive Lohn, Versicherungen und Vermittlungsgebühren, nur 2.000 bis 3.000 Franken pro Monat kosten, ist davon auszugehen, dass die gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten werden. Anders will es nun die Caritas Schweiz machen. Sie baut auf nächsten Herbst einen 24-Stunden-Betreuungsdienst auf, auch mit osteuropäischen Angestellten. Dieser Dienst wird allerdings zwischen 4.000 bis 6.000 Franken im Monat kosten. Caritas-Projektleiter Beat Vogel:
Das Ziel sollte sein, dass es günstiger ist als ein Pflegeheimplatz. Allerdings haben wir auch erfahren, dass Menschen durchaus bereit sind, ein bisschen mehr zu bezahlen, denn der Wert, zu Hause zu leben, leben zu können, betreut werden zu können, ist ein hoher Wert.
Die Betreuerinnen aus dem Osten sollen nicht ausgenutzt werden. Es gibt einen Mindestlohn und garantierte Freizeit. Und?
Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit, sich regelmäßig zu treffen mit anderen Betreuerinnen. Das ist Ihr großer Wunsch, weil Sie damit aus dem Haus herauskommen. Denn das ist die große Gefahr, dass Sie vollständig auf sich selbst gestellt sind.
Die Caritas arbeitet mit einer osteuropäischen Partnerorganisation zusammen. Diese soll Frauen vermitteln, die vom Einsatz in der Schweiz auch beruflich profitieren. Beat Vogel:
Alle arbeiten bereits bei Ihnen in einem großen Spitex-Verband. Sie kommen dann für eine kurze, beschränkte Zeit in die Schweiz und kehren nachher wieder zurück und behalten ihre Anstellung.
Das Caritas-Angebot soll langsam wachsen und beginnt mit höchstens 10 älteren Menschen, die in den Regionen Luzern, Zug und Zürich betreut werden. Die Caritas hofft auf einen Nachahmereffekt, dass auch weitere Anbieter legale und faire Angebote auf den Markt bringen. Sarah Schilliger von der Universität Basel sieht im Caritas-Projekt eine große Chance, da eine Non-Profit-Organisation dahinter stehe. Aber die problematischen Seiten der Betreuungsmigration würden auch damit nicht völlig ausgeräumt.
Was mir wichtig erscheint, ist eben die Situation in den Herkunftsländern, dass zum Teil dann Frauen ihre Familien verlassen und in den Familien dann auch wieder prekäre Situationen entstehen. Und das kann dazu führen, dass dann beispielsweise eine Familie in Polen eine Ukrainerin anstellt. Also wir haben solche Betreuungsketten, die sich immer weiter nach Osten verpflanzen.
Gerechte Arbeitsbedingungen wären also überall gefragt, damit alle etwas davon haben. Die Betreuerinnen, die so verhältnismäßig viel Geld verdienen, und die älteren Menschen, die länger zu Hause wohnen können.
Ein Schwerpunkt von Beat Vogt. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht, singt Trafi Deutscher. Und im übertragenen Sinn gilt das für den Bausektor in Südafrika. Dort wurden seit 1994 3,5 Millionen Sozialwohnungen gebaut, aber 80% von ihnen sind laut offiziellen Angaben qualitativ, Zitat, grenzwertig. Nun werden alte Schiffscontainer zu dreistöckigen Wohnhäusern aufgeschichtet. Mörtel und Wasser können brechen, sagen die Verantwortlichen, aber unsere Container nicht. ARD-Korrespondent Klaus Stecker.
Der Container-Terminal steht mitten im Wohngebiet. Dicht besiedelt, schmucklose Reihenhäuser, Wohnheime. Nichts, was hier an die Windsors erinnert, nach denen das Viertel benannt ist. Schon gar nicht diese Stahlquader, 12 x 2,5 Meter, 3 Stockwerke hoch. Das hat genau 2 Tage gedauert, 2,5 Tage. Bei einem herkömmlichen Gebäude hätten wir 3 bis 6 Monate Bauzeit für 3 Etagen gebraucht. Man spart also Lohnkosten und Zeit. Nicht mal Baugerüste sind nötig, freut sich Paul Lapham, Geschäftsführer der Immobilienfirma Giga Properties, die hinter dem Stahlwohnhaus steckt. Auch wenn wir hier Schiffscontainer verwenden, wir bauen ja keine Zellenwohnungen. Die Container sind nur Teil des Designs und der Statik. Wir versuchen, preiswertes Wohnen mit anständiger Verarbeitung zu verbinden. Bestimmt kein Luxus, aber auch nicht das Billigmodell. Irgendwo dazwischen. Afrikanische Zuwanderer sollen in die Container ziehen. Angestellte mit kleinem Einkommen, die untere Mittelschicht. 15 Zwei- und Dreiraumwohnungen sind zu haben. Je 2 ausgediente Stahlkisten verschweißt, Wände, Fenster und Türen herausgeschweißt, Fußböden verstärkt und mit Beton ausgegossen, Decken und Außenwände mit Styropor isoliert und ganz normal verputzt. Architektonisch erinnert nichts an Schiffs- oder Baucontainer. Zugleich wird mit der Maurerkelle auch die Bausatzung des Viertels überlistet. Sie verbietet Blechhütten ausdrücklich.
To me, I think it looks scary because I see...
Für mich sieht das ein bisschen furchterregend aus, fragt Container-Interessent Tusoko Malo skeptisch. Ist das wirklich sicher? Der Bauleiter der Stadt, Arthur Blacke, reagiert gelassen. In puncto Sicherheit lässt er nichts kommen auf seine Hochstapelei. An Deck der Schiffsfrachter sind die Container auch nur einfach miteinander verbunden. Und sie stapeln 8 Stockwerke hoch. Hier sind es nur 3. Und sie sind noch mit einer Stahlplatte verschweißt. Auch beim Fundament wird kaum gespart. Die Außenpfeiler müssen genauso tief verankert sein wie bei gemauerten Häusern. Stadtplaner Blacke, selbst Ingenieur, hält die Bauweise aber für revolutionär, auch für den sozialen Wohnungsbau. Seit 1994 wurden in Südafrika rund 3,5 Millionen staatliche Billighäuser gebaut. 80% von ihnen, so heißt es in einer offiziellen Untersuchung, sind von der Qualität her grenzwertig. Nach unseren Studien ist die Methode sehr gut geeignet, um unsere vielen Armensiedlungen zu sanieren. Es ist ein sehr solides Produkt. Mörtel und Wasser können brechen, unsere Container nicht.
ARD-Korrespondent Klaus Stecker. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Christoph Studer, für die Technik Harald Kapp, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.